gut aufgelegt, gut ausgeruht, gut abgeschafft. Wir wollen anfangen und einfach Gott loben und preisen. Amen. Lass uns aufstehen und in die Gegenwart Gottes gehen. Preis Gott. Halleluja. Vater, ich danke dir für heute Abend und ich danke dir, dass du uns jetzt in deine Gegenwart hineinnimmst. Du umhüllst uns und bedeckst uns mit deinem Heiligen Geist. Heiliger Geist, hüll uns ein in der Herrlichkeit des Vaters. Amen. Ich weiß, er rettete mich. Wir danken dir, wir preisen dir. Das ist voller Freude, der Himmel erfüllt meine Seele. O Herr, du erfüllst diesen Raum mit deiner Herrlichkeit. Du bist hier an diesem Ort und du offenbarst dich uns jetzt. Halleluja, der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen und der Segen des Herrn strömt und fließt herab. Und der Herr sagt, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht versäumen, ich will dich mit meinen Augen leiten und ich will alle Tage bei dir sein. Ist das nicht schön? Wir haben einen Heiland, der ist Tag und Nacht bei uns. Peter, haben wir noch ein schönes Lied, wo der Herr uns verheißen hat, bei uns zu sein, weil er uns versprochen hat. Er hat sich verbürgt, sein Leben für uns gelassen. Niemals lässt er uns allein. Jesus. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Alles hört einmal auf, aber die Güte Gottes hört niemals auf. Halleluja, Halleluja. Preis Gott. Sag deinem Nachbarn noch, Gott segne dich. Grüße ihn. Hab ihn lieb. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sie hört nie auf. Preis Gott. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Amen. Preis dem Herrn. So, lass uns Platz nehmen. Die Güte des Herrn, das Erbarmen des Herrn hört nie auf. Möchte ich ganz herzlich einladen für heute Abend. Mein Thema ist, du musst dich nicht fürchten. Musst dich nicht ängstigen, musst nicht verzweifeln, musst nicht mutlos werden, musst nicht hoffnungslos werden. Die Güte des Herrn ist immer wieder frisch. Gott hat immer eine neue Auflage für dein persönliches Leben. So, du musst dich nicht fürchten. Morgen ist das Thema Lebe in Übereinstimmung mit Gott. Am Sonntag früh um 10 Uhr ist das Thema Gott will dich gerade hier in Deutschland, da, wo du zu Hause bist, segnen. Halleluja. Die meisten Leute denken, da, wo ich nicht bin, da lecken Kälber Honig. Nein, das Paradies ist da. Die Juden sagen, da, wo ich stehe, ist der Mittelpunkt der Erde für mich. So, ich möchte dich herzlich einladen. Dann ab Dienstag, nächste Woche, haben wir drei starke Gottesdienste für abends, 19 Uhr, mit Lynn Cron aus Mexiko. Lynn Cron ist für uns keine Unbekannte mehr. Sie war hier, eine sehr sympathische Frau, eine Frau mit einer Botschaft, nicht nur für Frauen, sondern ich denke, dass auch für Männer sie was zu sagen hat. Sie beide, ihr Mann und sie leiten eine ganz tolle Gemeinde in Mexiko. Als Missionare haben sie viele Gemeinden dort in Mexiko gegründet und Mexiko ist kein Paradies. Das sind Räuber, das sind Kriminelle. Also wer Mexiko ein bisschen kennt und weiß, also das ist kein Honigschlecken. Und dennoch, Gott gebraucht sie in einer mächtigen Art und Weise dort. Sie haben Fernsehprogramm im Lande, Radioarbeit, sie haben eine Bibelschule und eine tolle Gemeindearbeit zurzeit. Und sie arbeitet, Lynn Cron arbeitet ganz besonders unter den Frauen, ganz besonders Frauen der Polizisten und der Kriminellen. Also das ist widersprüchlich eigentlich. Also die Frauen von den Polizisten, denn die haben auch kein leichtes Leben. Und die sind ständig der Spannung ausgesetzt, kommt mein Mann heute noch lebendig nach Hause oder nicht. Und dann auch natürlich auch die Familienangehörigen der Gefangenen. Frauen, die leiden ja dort besonders, denn wenn der Mann im Gefängnis ist, da fehlt der Vater oder der Sohn im Gefängnis. Und ich weiß, wie das ist, als ich in Sizilien evangelisiert habe, ich mache Altarruf und dann kommen die Leute nach vorne, vorwiegend Frauen, und die sagen, bet für meinen Mann. Mein Mann ist in Mailand im Gefängnis oder irgendwo im Norden und so weiter. In Sizilien ist Mafia ganz stark und sowas ähnliches ist es auch in Mexiko. Und sie wird uns erzählen von der Arbeit, die sie dort tut. Und dann am Mittwoch um 15 Uhr ist extra ein Frauentreff, also alle Damen, Schwestern und alle, die sich weiblich fühlen, sind herzlich eingeladen. Also, okay. Also es gibt manchmal Leute, die nicht wissen, was sie sind. Okay, aber das ist nur für Frauen. Denn sie wird Themen ansprechen, die nur Frauen angehen. Und mit Kaffee und Kuchen, und ich möchte jetzt schon die Schwestern bitten, backt den guten Kuchen, rührt schon an, macht einen Hefeteig an, sodass es für alle ausreicht. Und es muss nicht Kaffee sein, es kann auch Tee sein. Und für Faste, der kriegt Selters. Dann geht es wieder nächste Woche weiter. Dann geht es weiter, nachher wieder Mittwoch und der gleiche. Oder Freitag geht es dann wieder weiter hier. 13. hast du schon genug von Gott. Wenn du noch nicht in diesen Tagen bei Lincoln Crow genug von Gott bekommen hast, darfst du am Freitag wiederkommen. Heute Abend ist mein Thema, du musst dich nicht fürchten, denn Furcht ist die Supermacht dieser Welt. Furcht regiert diese Welt. Die meisten Leute, die Versicherung würde nicht leben, wenn die Menschen nicht Angst hätten. Angst ist so eine Macht, was die Leute kontrolliert. Du weißt gar nicht, was passieren kann und so weiter. Furcht ist etwas Negatives, Glaube ist etwas Positives. Also wer regiert und was regiert dich? Und meine Botschaft ist, du musst dich nicht fürchten. Furcht ist nämlich ein Geist, ein Dämon. Geister sind solche wie Geier, die kreisen um einen und du spürst, da bahnt sich was an. Also der Hiob hatte gesagt einmal, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und so fängt es alles an. Also wenn du von irgendetwas Angst hast, fängst an, darüber zu reden und ziehst die Geister an. Jemand schrieb mir diese Tage aus Köln, wo dieses Archivhaus eingestürzt ist. Pastor, was denken Sie jetzt dazu? Was sagen Sie dazu? Er sagt, ich denke gar nichts dabei. Aber das sind Mächte. Wer weiß, was alles gelagert war. Was für Testamente und was für Schriften dort gelagert sind. Geister ziehen Mächte an. Und vielleicht haben die guten Geister einfach dieses Gebäude verlassen. Aus Panik, was jetzt kommt. So, und eigentlich hätten die Leute wissen sollen, was da passiert. Aber du siehst nicht mal auf der Straße, nicht mal in deiner Wohnung bist du sicher. Plötzlich ist die Hälfte des Hauses weg und kommst nicht mehr runter und musst mit dem Kran runtergeholt werden. Aus dritten Stock. So, etwas ist dort passiert. Angst. Sag mir, wo bist du heute noch sicher? Nicht einmal im Bett, denn die meisten Leute sterben im Bett. Also, wo bist du heute sicher? Und deshalb, ich möchte dieser Frage nachgehen, Furcht. Die Geier sammeln sich da, wo das Aas ist. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Furcht ist wie ein Schwarm von Fliegen, die kreisen dich und die surren dir so um die Ohren. Das macht den stärksten Löwen verrückt. Den stärksten Gläubigen. Wenn du ständig damit konfrontiert wirst, mit diesen Fliegen, mit diesen Biestern und so weiter, der Verzweiflung, der Resignation, der Mutlosigkeit, jetzt diese Inflation, wo ist mein Geld noch sicher? Im Ofen wahrscheinlich. Wo ist dein Geld noch sicher? Sag mir das. Furcht löst eine ganze Lawine aus. Wenn du einmal dich anfängst zu fürchten, zu rennen, dann rennst du. Furcht ist Auslöser für eine ganze Krankheitskarriere. Gelenkschmerzen, Schlafstörungen, Nervosität, Luftnot, Atemnot. Fängst an zu stottern, bringst keinen Satz mehr zu Ende. Kriegst Durchfall, wenn du Furcht hast. Magenschneiden, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen und so weiter. Und auf dem Boden der Furcht gedeiht Krebs am allerbesten. Das ist der beste Nährboden für Krebse aller Art. Furcht. Furcht ist eine Emotion, hat etwas mit Gefühl zu tun. Also du hörst es und es geht in dir rein und es behältst du. Ist wie ein Magnet, zieht andere negative Dinge an. Je größer die Furcht ist, desto größer das Unglück. Ich bin auf der Autobahn, fahre vielleicht so 180, 190 von Heilbronn nach München und überlege mir so, was würde passieren? Ja, du fährst ja sicher, du hast das Auto im Griff, hast eine tolle Servolenkung, also und fährst schon tausende von Kilometern. Aber was würde passieren, wenn jemand auf der anderen Spur in Schleudern kommt und auf deine Spur plötzlich dir entgegenkommt und du kannst nicht mehr ausweichen? Ich habe diesen Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, plötzlich hinter mir kracht es. Ich konnte damals nur noch das Auto an die Straße ranziehen und sagen, Gott, Herr, danke, du hast mich verschont. Hier bin ich mit dem Leben gerade davon gekommen. Damals, da gab es nur so eine Notrufsäule, dann bin ich zur nächsten Notrufsäule gefahren, habe gesagt, hinter mir ist ein furchtbares Unglück passiert, da ist einer auf meine Spur gekommen, von der anderen Spur in Schleudern, und tatsächlich, es war das mehrere Autos, nachher habe ich in der Zeitung gelesen, ineinander gerast. Gott hat mich verschont, aber für mich war es eines, deine Gedanken sind wie Magnete, die ziehen an. Ich habe gedacht, was würde passieren? Und ich fahre mit Joachim Bieberstein, da waren noch ein paar andere dabei im Auto, nach Lübeck und komme zurück und erzähle diese Geschichte. Da habe ich gedacht, guck mal, jetzt, ich fahre mit meinem Mercedes ziemlich flott auf die Straße, aber was würde passieren, wenn plötzlich der Reifen platzen würde? Und ich habe noch nicht einmal richtig ausgesprochen und auch gerade auf der Seite, wo er sitzt, platzt der Reifen. Stimmt es? Und plötzlich denke ich, das gibt's doch nicht, mein Auto zieht's auf der Seite. Rede nicht Negatives und du erlebst nichts Negatives. Löse dich von negativen Gedanken. Gedanken sind Mächte, sind Geister. So, ich möchte hier also dich befreien von der Furcht. Löse dich davon. Je größer also die Furcht ist, desto eher passiert etwas. So viele Ehen müssten nicht auseinandergehen und auseinanderbrechen. Wenn die Frau nicht denken würde, mein Mann geht fremd und was passiert, wenn mein Mann fremd geht oder meine Frau und so weiter. Diese Gedanken, du forderst es regelrecht. Du förderst, durch deine negativen Gedanken förderst du dein Unglück. Deshalb sagt die Bibel, fürchte dich nicht. Egal was ist, vertraue Gott. Mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade wird alles recht werden. Ich möchte eine Bibelstelle lesen, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Da wird uns gesagt, wie die Furcht ausgetrieben wird, das Heilmittel gegen die Furcht. Das einzige Giftmittel gegen die Furcht, was die Furcht ausradiert und auslöscht. Wir wissen ganz sicher, sagt Johannes hier, dass Gott uns liebt. Weißt du das? Ganz sicher, dass Gott dich liebt? Dass du ein Liebling Gottes bist? Gott ist Liebe. Nicht die Liebe, sondern einfach hier ist Gott ist Liebe. So steht es in der Bibel. Wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn die Liebe ihr Ziel bei uns erreicht, dann werden wir am Tag des Gerichts zuversichtlich sein, weil wir in dieser Welt mit Gott verbunden sind, wie Christus es ist. Die Liebe kennt keine Angst oder keine Furcht. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Überleg einmal, wahre Liebe vertreibt die Angst, die Furcht. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Vater, du möchtest dieses Wort heute Abend segnen und hilf, dass wir alle in der Liebe Gottes sind und alle die Liebe Gottes erleben und damit die Furcht hier keinen Nährboden bei uns findet und nirgendwo sich festkrallen und festhalten kann und keine Anhaltspunkte bekommt. Salbe meine Lippen, damit ich dein Wort in der Beweisung des Geistes und der Kraft verkündigen kann. Amen. Hier in diesem Abschnitt, 1. Johannes 4, da ist eine Predigt für sich selbst. Wer in der Liebe Gottes ist, wer sich also von Gott geliebt weiß, der fürchtet sich nicht. Egal, was passiert, selbst wenn die Welt in Flammen steht, selbst wenn ein Krieg droht, und es droht wahrscheinlich irgendwo ein Krieg, und ich bin überzeugt, dass es irgendwo auf der Welt in der nächsten Zeit knallt ist, zumindest da unten im Nahen Osten. Davon bin ich felsenfest überzeugt, denn es kann nicht so lange friedlich sein, denn die Gottlosen haben keinen Frieden. Okay, aber wenn du weißt, ich bin von Gott geliebt, egal was passiert, du stößt die Furcht weg von dir und nimmst sie gar nicht an, akzeptierst gar nicht, begrüßt sie gar nicht, hast mit ihr nichts zu tun. Du schneidest der Furcht die Luft ab, wenn du in der Liebe Gottes bist und ich weiß, ich bin von Gott geliebt. Egal was da passiert, was da kommt, egal wie die wirtschaftliche Lage, wie die politische Lage, wie die religiöse Lage aussieht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und mein Jesus liebt mich, auch wenn ich noch ein Strolch bin. Gott liebt auch Strolche, glaub mir das. Gott liebt Menschen, so wie du und ich und mich. Die Liebe, sie trennt dich von der Furcht, sie lässt die Furcht in dir verhungern, das ist die Liebe Gottes. Wer die Vergebung der Sünden hat und du weißt, mir sind meine Sünden ausgelöscht, mein Schuldbrief ist zerrissen, die Liebe deckt nämlich der Sündemenge zu, egal wie viel Sünde, du hast 1. Korinther 13, müsstest du das dazu lesen jetzt heute Abend, egal wie groß deine Sünde ist, auch wenn sie blutrot ist, die Liebe Gottes deckt diese Sünde zu. Wer die Liebe Gottes einmal erlebt hat, der lebt anders, der weiß, mir ist alles vergeben, mir ist alles verziehen. Ich war ein Lump, ich war bei den Schweinen, ich war in der Ferne, ich war verloren, ich war tot, ich war aufgegeben. Aber der Vater hat mich angenommen. Ich bin ein Kind Gottes. Die Liebe Gottes ist es, die uns diese Furcht trennt. Was passiert, wenn? Gar nichts, da bist du zu Hause. Man hat nur Angst und Furcht in seinem Leben, nur weil die Strafe da ist. Du hast irgendetwas eingebrockt, etwas ausgefressen, etwas angestellt. Verbrecher haben Angst. Angst, entdeckt zu werden. Hoffentlich kommt das nicht raus. Sie haben Angst vor den Folgen des ihres Verbrechens. Die Gottlosen, die leben ständig unter einer Decke von Furcht. Was passiert? Was kommt als nächstes? Die Gerichte Gottes werden kommen, die sind unaufhaltsam, das Countdown läuft. Und die Gottlosen wissen ganz genau, wir werden eines Tages über alles Rechenschaft ablegen. Und es kommt alles raus. Es kommt alles raus. Da gab es in Holland eine Radiosendung, damals waren Hörspiele sehr populär, gab es ein Hörspiel, irgendjemand hat vergessen Radio auszuschalten oder irgendwie, oder Strom war es aus und dann kam, es war jemand, der kein reines Gewissen hatte. Und plötzlich heißt es, mein Herr, es ist alles bekannt. Plötzlich steht es immer, es ist alles bekannt. Und da geht das Programm weiter, machen Sie sich nichts vor, wir wissen alles über Sie Bescheid. Und so geht dieses Hörspiel weiter und er hat nur gehört, es ist alles bekannt, es ist alles rausgekommen und es ist alles entdeckt, es ist alles offen. Und was macht dieser gute Mann? Er geht schnell, nimmt sich das Leben. Weil er Angst hatte, jetzt ist alles bekannt und im Radio sagen das sogar. Und erzählen so die Geschichte, es hat fast ihn betroffen, so seine Story, seine Lebensbiografie war das. Es ist alles bekannt, brauchen Sie nicht mehr weiter verstecken. Es ist alles bekannt. Und davor haben die Leute Angst, dass alles rauskommt. Aber dir und mir, egal was du warst, es kann noch so viel bekannt werden, Gott hat es dir vergeben. Du lebst unter dem Zeichen der Vergebung. Vater, vergib ihnen. Und diese Botschaft, die gilt heute noch, nach 2000 Jahren, die Vergebung. Und Gott vergibt dir. Gottlosen haben natürlich Angst. Denn sie wissen, wir können Gott nicht entfliehen. Er sieht alles, auch wenn sie an Gott nicht glauben. Sie wissen, Gott können wir nichts vormachen. Also der Ewigkeit, wenn wir einmal vor ihm stehen, da sind wir bloß und nackt und jämmerlich. Und sie wissen ganz genau, Gott ist ein gerechter Richter. Und wir bekommen diese wohlverdiente Strafe. Und sie wissen, Gott lässt sich nicht bluffen. Menschen können wir bluffen. Die Bücher können wir fälschen. Die Zahlen können wir manipulieren, aber bei Gott, Gott sieht das ganz genau. Und darum zittern die Gottlosen. Sie zittern vor dem kommenden Gericht. Und das ist, was den Menschen Furcht macht. Einer, der keine Angst vor dem Tod hat, der sagt, ich kann meinem Gott gegenübertreten, ich habe nichts zu verbergen, ich habe recht gelebt, ich habe Gutes getan. Gewiss, ich habe nicht alles so getan, wie ich sollte, aber ich habe recht und schlecht gelebt. Der kann jederzeit vor Gott treten und da muss ich nicht fürchten. Aber einer, der das nicht getan hat, der zittert. Und er versucht dann diese Gedanken zu verdrängen und versucht dann auch so irgendwie ja, aufzuarbeiten, welcher Form auch immer. Und die Menschen werden auf dieser Welt noch viel, 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 viel mehr zittern. Denn Dinge, die da kommen, wenn ich Lukas Evangelium 21 lese, von Vers 25, könnt ihr mir aufschlagen, diese paar Verse. Auf der Erde werden die Menschen zittern aus Furcht vor dem tobenden Meer und den Wellen. Interessant, das Meer und die Wellen. Tsunamis und all dergleichen angesagt werden. Die Bewohner der Erde werden halb tot vor Angst darauf warten, was nun noch über sie hereinbricht. Was ist die nächste Katastrophe? Die Menschen werden also zittern, die Angst wird noch größer sein, denn die ganze Ordnung des Himmels wird durcheinander geraten. Die Inkas und die Mayas, die haben ausgerechnet, dass im Jahr 2012, jetzt hier unsere Zeitrechnung, dass ein neuer Sonnenzyklus beginnt oder das alte Sonnenzyklus sich abschließt, dass praktisch die Sonne einmal um irgendeinen anderen Fixstern gegangen ist, also praktisch ein Sonnentag zu Ende ist, 2012. Also jetzt schon ahnen die Wissenschaftler und deshalb schicken sie auch Raketen in den Weltraum. Was kommt als nächstes? Da muss nur ein Komet vorbeifliegen und die Erde streifen. Und da muss nur irgendetwas schief laufen im Kosmos, etwas durcheinander geraten, denn dieser eine Sonnentag von einigen Jahrtausenden ist natürlich nach ihrer Berechnung zu Ende. Praktisch für sie hört die Welt damit auf und so weiter. Die ganze Ordnung des Himmels wird durcheinander geraten, muss nur ein Polsprung sein. Und bei den Inkas und Mayas in ihrer Biografie heißt es, ja und plötzlich geht die Sonne da auf, wo sie untergegangen ist. Steht das in der Biografie, also in ihrer Geschichte. Das heißt es also, irgendwann mal war so ein Polsprung, durch was es verursacht, durch einen Kometeneinschlag oder durch was es auch sein mag, so ein Polsprung war. Und das ist unvermeidbar. Und stell dir mal vor, so etwas kommt in der hochzivilisierten Welt von 6,5 Milliarden Menschen. Und dann unsere Informationstechnik und der Schuss ist noch nicht mal abgeschossen, da weiß schon die ganze Welt, jetzt kommt es und jetzt wird es ganz genau berechnet, wo geht dieser Komet nieder, was für eine Panik ausbricht. Die Leute werden nur noch im Bunker und nur noch im Keller sitzen und nur noch beten. Die Kirchen werden voll sein, bin ich überzeugt, die Moscheen und die Tempels werden voll sein, denn die Menschen werden verzweifeln vor der Furcht, die da kommen soll. Dann werden die Menschen, also sie werden durcheinander geraten, die Menschen, und in Verwirrung geraten. Und dann werden sie den Menschensohn auf einer Wolke mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Wenn, und jetzt passt auf, wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, wenn ihr die ersten Anzeichen, nicht wenn es vorbei ist, brauchst immer ein nicht mehr gucken, braucht das gibt's nicht mehr zu sehen. Aber wenn ihr merkt die ersten Anzeichen, wenn ihr die ersten Anzeichen bemerkt von all dem, dann richtet euch auf und fasst neuen Mut. Bald werdet ihr errettet werden. Wenn ihr die Anzeichen, die ersten Anzeichen von dem bemerkt, dass die Erde fast auseinanderreißt, dass diese Informationen dich erreichen, plötzlich siehst du Bilder, plötzlich hörst du, dann heißt es, sei mutig und jetzt erst recht. Halleluja, Heiland, du wirst bald kommen. Du bist unterwegs und du erwartest mich. Und wie soll ich dich empfangen? Dann wirst du nicht im Bunker gehen, sondern auf den nächsthöchsten Berg und sagen, Herr, oh, ich warte auf deine Erscheinung in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist vorausgesagt, das wird kommen für die Endzeit. In der Endzeit werden gewaltige Dinge passieren. Und deshalb, wenn du keinen Frieden mit Gott hast, dann wirst du bippeln und beppeln und zittern und wimmern und heulen und mit den Zähnen anfangen zu knirschen, in Panik geraten. Und die Menschen werden heulen und mit Zähnen knirschen, so steht es in der Bibel. Endzeit. Und das wird kommen, also das ist unvermeidbar. Da muss nur in Yellowstone Park etwas passieren. Da geht sowieso unter der Erde, da schwellt es, da arbeitet. Wissenschaftler arbeiten ständig daran, beobachten, forschen und messen alles ganz genau. Und es ist nur noch die Frage der Zeit, wann es passiert. Und Dinge passieren, Naturkatastrophen passieren. Dann wie sind die Saurier, wie sind die Mammuts ausgerottet worden? Da gab es Naturkatastrophen. Und die Erde ist nicht gefeit vor den Naturkatastrophen. Aber wohl dir, wenn du weißt, mein Leben ist in der Hand Gottes, mich kann und darf und wird niemand aus der Hand Gottes reißen. Ich bin in Gott gezeichnet und was da kommt, ich ziehe schnell nur das Kleid um und ich lasse diese irdischen Klamotten hier und ziehe mir himmlische Klamotten an. Nur überkleidet werden wir. Und irgendeine Generation wird das erleben. Vielleicht nicht alle, und es müssen auch nicht alle sein, aber Paulus sagt, wir, die wir noch leben und übrig bleiben, also vielleicht sind wir die letzte Generation. Und in der Heiligen Schrift heißt es, diese Generation wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Und wir sind mittendrin in der Endzeit, seit 2000 ist die Welt anders, nicht mehr das Gleiche. Und da haben sich so viele Dinge verändert, und die werden sich in der nächsten Zeit noch mehr verändern. Alles wird erschüttert werden. Und die Erschütterungen sind die Vorzeichen für deine und meine Erlösung. Halleluja. Bald wird das alles geschehen. Und wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, die meisten schlafen ja sowieso und sagen, mir kann nichts passieren. Aber diese Generation, die das miterlebt, die wird auch diese neue Epoche, den Anbruch einer neuen Zeit erleben, den Anbruch des Reiches Gottes erleben. Das neue Kapitel der Weltgeschichte wird aufgeschlagen plötzlich und plötzlich sind wir in einer anderen Sphäre, einer anderen Dimension. Gottes Mobilmachung hat bereits begonnen, das ist meine Theorie und meine Erkenntnis, das was Gott mir gezeigt hat. Die letzte Posaune wird bald geblasen. In der Bibel heißt es weh, weh, weh. Und ich denke, wir sind in dieser Zeit, wenn du die Offenbarung der Apokalypse chronologisch liest, wir sind da irgendwo mittendrin bei diesen Wehs und es ist nur noch die Frage der letzten Posaune. Wir haben ja 7 Posaunen in der Heiligen Schrift, in der Offenbarung, was der Johannes auf der Insel Patmos sieht. Und wenn der letzte Engel ansetzt beim Ton der letzten Posaune, auf die Sekunde genau, kannst du sagen, wird der Herr die Seinen rufen. Bald wird dann den Gottlosen das Lachen und Spotten und Grinsen vergehen. Da werden sie heulen und Zähne knirschen, auf dem Boden liegen und sagen, ist da noch jemand, der beten kann? Ist da noch jemand, der Gott kennt? Ist da noch jemand, der uns ein Trostwort geben kann? Ist da noch jemand? Und so weiter. Wohl dir, wenn du deine Bibel kennst. Wohl dir, wenn du beten kannst, wenn du Kontakt mit dem Himmel hast. Bald wird das Ende dieser Zeit kommen, wo die Völker verstummen werden, wo die Musik verstummen wird, so wie in diesem Saal von Belsatzar, wo das Mene Mene Tekel an der Wand erschien, da wurden alle Kreide bleich. Da brauchen sie kein Puder mehr. die werden automatisch bleich. Bald werden die Trauergewänder angelegt und bald werden die alle in Depression verfallen und auf dem Boden liegen und sagen, oh Gott, und nicht mehr trauen, sich aufzugucken. Bald. Während den Leuten das Spotten vergeben und sagen, mir kann nichts passieren. Du siehst also, wenn ich noch den Herrn Steinmeier höre, den Finanzminister, unseren deutschen Finanzminister, ja, wir sind in Sicherheit. Uns kann nichts passieren. Und du siehst, jetzt weiß der gute Mann selbst nicht mehr ein noch aus. Jetzt sind sie am Ende. Und wie schnell, das ist ja noch erst ein paar Monate vergangen. Du siehst, wie schnell sich Dinge so ändern. Uns kann nichts passieren. Sag nicht so. Wir sitzen alle auf dem Vulkan. Die Titanic, die ist schon gerammt. Die Titanic hat schon Wasser, bekommt schon Wasser und Schlagseite. Und die Welt geht den Bach hinunter, auf Deutsch gesagt. Aber wohl dir, wenn du weißt, Gott liebt mich. Mitten auf der Titanic, der untergehenden Titanic, auf dem ganzen Titanic-Tum, da, Titanentum, da bin ich sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Derjenige, der erlöst worden ist, der sich von diesen Dingen gelöst hat, ach, was brauche ich? Der sich von seinem Haus gelöst hat, der sich von seinen Klamotten gelöst hat, der sich von seinem Auto gelöst hat, der sich von seinem Konto gelöst hat, der sich von allen möglichen Menschen gelöst hat. Ja, was kannst du noch verlieren, wenn du dich von allem gelöst hast? Unser Problem ist, wir sind zu viel an so viele Sachen gebunden. Dir sollte egal sein, was nach dir kommt, hier auf dieser Erde. Was wird mit deinem schönen grünen Wagen? Was wird mit deinem Haus, mit deiner Wohnung? Was wird mit deiner Arbeitsstelle? Ja, bitteschön. Wir werden vielleicht all das gar nicht mehr brauchen. Wohl dir, wenn du erlöst worden bist. Und Gott ist dabei, dich Seinen zu erlösen. Derjenige, der sich aus allem gelöst hat, aus dem System dieser Welt. Du hast und brauchst nicht. Kannst haben. Uns ist alles erlaubt, liebe Leute. Du kannst alles haben, aber es darf dich nichts binden. Es darf dich nichts halten. Du darfst alles haben. Wohl dir, wenn du nicht mehr ein Teil dieses Systems bist. Du hast nichts mehr zu verlieren. Wenn du keine Aktien mehr nirgendwo hast, kannst du auch keine mehr verlieren. Aber wenn du selbst eine Aktie hast, kannst du sie verlieren. Diejenigen, die nicht mehr von der Welt abhängig sind, mit der Welt nicht mehr sympathisieren, nur auf Gott schauen, das ist egal, nur für uns kommt das Beste. Also wenn du weißt, ich bin von Gott geliebt, ich habe dort eine himmlische Wohnung, ich habe eine Stätte bereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, dann sind diese lumpigen Hütten, was wir haben, das sind alles nur Strohhütten dann. Da regnet es durch. Also wenn du weißt, ich habe eine Heimat in der Höhe, wenn du schon davon träumst, wenn du schon siehst, wie du auf den Straßen von Kristall und Gold und Edelsteinen wandelst, du solltest mal vom Himmel träumen, nicht nur immer von der Hölle. Die meisten Leute träumen immer nur von der Hölle. Und der Teufel zeigt ihnen solche Horrorvisionen. Aber wenn du weißt, ich bin geliebt, auf mich wartet der Vater, in meines Vaters Haus ist Brot die Fülle. Und da muss ich nicht bei diesen stinkenden Biestern schuften. Und dieses Gefräß fressen. Derjenige, der von Gott erlöst ist, hat nichts zu befürchten. Aber die Frage, Geschwister, und ich muss euch ehrlich sagen, wir sind nicht erlöst. Wir glauben, wir sind erlöst. Wir vermuten, dass wir erlöst sind. Wir bilden uns ein, dass wir erlöst sind. Aber wenn du genau auf dem Grund nachgehen würdest in deinem Leben, wirst du erschreckend feststellen, mein Gott, ich bin gar nicht erlöst. Ich hänge noch an den Menschen. Ich hänge noch an der Kirche, ich hänge noch an dem und ich hänge an jenem, ich brauche das und ich brauche das. Du musst vorstellen, wenn du in den Himmel gehst und dort gibt es keine Zigaretten mehr. Was machst du dann? Bist du schon vom Glimmstängel erlöst? Im Himmel gibt es die Tabletten, die du hier brauchst, nicht. Die Frage ist, weißt du, wir bilden uns ein, wir sind erlöst. Aber sei ehrlich, bist du wirklich erlöst? Wenn du dort kein Handy mehr hast, was machst du dann? Kein Internetanschluss. Ja gut, du sagst, ich kann auskommen. Aber wie gesagt, alles, was uns süchtig macht, abhängig macht, das ist ein Zeichen der Nichterlösung. Die Meinung der Leute. Weißt du, wir sind hier so an der Meinung der Leute gebunden. Was denken die? Was sagen die von mir? Und was schreiben die von mir? Und was reden sie von mir? Bist du schon von der Meinung der Leute erlöst? Puh, sei doch ganz ehrlich. Dir ist alles noch so wichtig. Dein Ruf. Bist du schon gestorben? Nur Gestorbene, Beerdigte sind Erlöste, denen nichts mehr ausmacht, Lob oder Tadel. Derjenige, der von Gott erlöst wurde, hat nichts mehr zu befürchten, der sich dieser Welt nicht mehr gleichstellt, dem die Welt als eigentlich egal ist. Die Welt sollte dir egal werden, Kind Gottes. Nur derjenige weiß, alles, was ich brauche, ist bei Gott. Alles, was ich benötige, ist bei ihm und ich muss mich zu befürchten. Nur der Erlöste, der verlässt sich auf Gott. Und ich möchte sagen, viele Christen verlassen sich nicht auf Gott. Sie nennen sich Christen, aber weit weg von Christus. Sie verlassen sich lieber auf ihre Priester, auf ihre Organisation, auf die Ökumene, auf die Allianz, auf leere Versprechungen, leere Phrasen, leere Worte, fromme Sprüche. Ja, der Pfarrer hat es gesagt. Aber sie haben nicht das Zeugnis des Heiligen Geistes. Erlöst von der Kirche, vom wertlosen Geld. Ja, was machst du im Himmel, wenn es kein Geld mehr gibt? Und im Himmel wird es kein Geld geben. Halleluja, bist du wunderbar. Dort wird es auch keine Checkkarten und keine Visakarten und kein Plastikgeld geben. Dort wird alles umsonst sein. Hast du gelernt, umsonst zu leben, umsonst zu arbeiten, umsonst zu dienen? Im Himmel wird nur umsonst gelebt. Aber das muss man hier lernen, umsonst zu leben. Das ist das Zeichen hier der Erlösung. Gar nicht mal abhängig sein. Was kriege ich dafür? Wenn du für Gott lebst, kriegst du gar nichts. Zuerst einmal. Und alles. Also umsonst. Derjenige, der von Gott geliebt ist, der weiß, egal was passiert, ich bin erlöst. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Nur diejenigen, die eine ganze Sache mit Gott gemacht haben, die sind erlöst. Ich werde nachher einen Beweis antreten. Weißt du, so viele Fromme, die bilden sich ein, dass sie erlöst sind und sind doch nicht erlöst. Ich werde die Patriarchen nehmen. Oh, das sind Männer Gottes, aber die waren alle nicht erlöst. Die sind ausgezogen aus Ur in Chaldea, bis an die Grenze, aber nicht über die Grenze. Wartet ein bisschen. Versteht, aber erlöst sein. Weißt du, nur jetzt in die Kirche gehen, kananäisch ein bisschen sprechen, kananäisch ein bisschen singen. Also christlich ist doch keine Erlösung. Ist nur so umlernen und umdisponieren. Nur die Unerlösten, wenn die hier sind, die kriegen Probleme. Und die kriegen auch Probleme, ganz massive. Weißt du, nur diejenigen, die halben Weg gehen, Kompromisse machen, die nur auf irgendein System gebaut haben, auf eine Rasse, auf eine Partei, Religion und so weiter, die werden alles verlieren. Die werden nicht weiterkommen. Wer auf Gott gesetzt hat, der hat Fundament gelegt für sein Leben. Und zwar, der kompromisslos den Weg mit dem Herrn gegangen ist. Gott ist dabei, seine Kinder hier völlig zu erlösen. Ich möchte etwas sagen, was die meisten schockieren wird. Muss ich sagen, weil ich die Wahrheit sagen möchte. Viele merken das nicht, aber wir sind mittendrin in der Erlösungsphase. Die Erlösung geht schleichend. Gott nimmt das weg von dir. Gott nimmt das weg von dir. Gott sagt, das brauchst du nicht. Und das ist nicht mehr nötig. Und weißt du, das merkst du nicht einmal. Plötzlich stehst du da und sagst, Mensch, was bleibt mir noch übrig? Du bist auf dem Weg der Erlösung. Du wirst von Menschen erlöst. Immer mehr bricht das menschliche System zusammen um dich herum. Schau das mal nur um. Die Ehen brechen auseinander, auf die du so gebaut hast. Die Arbeit, Arbeit ist mein Leben. Immer mehr brechen menschliche Ordnungen zusammen, bricht das menschliche Leben auseinander. Was die Menschen aufgebaut haben, guck mal, da hast du 30, 40 Jahre gebaut, Häuser gebaut und dann gehen die Leute zum Scheidungsrichter und dann bricht alles auseinander. Zu der Hälfte, meistens bleibt nichts mehr viel übrig davon. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Und das ist massenweise in unserer Generation, in der gesamten westlichen Welt, auch in dieser materialistischen Welt. Alles, worauf die Menschen gebaut haben, bricht zusammen. Die ganzen Werte, der ganze Idealismus, Hand aufs Herz. Wenn du ganz ehrlich bist, nichts ist mehr heute so wie früher. nichts mehr. Also wir sind mittendrin in einer Erlösungsphase. Die Kirche ist nicht mehr das, was sie einmal war. Ob jetzt der Papst so oder so heißt. Jetzt versucht der andere wieder, der neue Papst wieder zurückzubringen. Aber die Kirche war schon lang nicht mehr das, was sie einmal war. Die Regierung, was willst du von der Regierung sagen? Schon lang nicht mehr, was das einmal war. Oder die Regierungen. Der Kommunismus ist nicht mehr das, was es einmal war. Auch das. Oder Kapitalismus ist nicht mehr das, was es einmal war. Schau den Westen an. Die Bankenpleite sagt dir genau und klar und deutlich. Die Wirtschaft ist nicht mehr das, was es einmal war. Weißt du hast gearbeitet und du wusstest, für deine Arbeit kriegst du das und das. Die Familie ist nicht mehr das, was es einmal war. Die Ehe ist heute nicht mehr das, was es einmal war. Hand aufs Herz, sei doch ganz ehrlich. Unser Volk ist nicht mehr das, was es einmal war. Ich habe nichts gegen Vermischung von Rassen, aber wir sind so vermischt. Und du weißt gar nicht, ist es ein Deutscher, ist es ein Amerikaner, ist es ein Russe, ist es ein Chinese? Wir sind nicht mehr das, das Volk ist nicht mehr das, was es war, heimatverbunden, erdverbunden, landverbunden, der Schwabe, das sind alles Mischlinge. Samariter sind wir. Die Schule, Schwester, die Schule ist nicht mehr das, was es einmal war. Denk nur, wie du zur Schule gegangen bist und wie die Schule heute aussieht. Kannst alles vergessen. Ich bete für die Lehrer, weil die Schüler sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ich finde es ganz, ganz wenig Schüler, die noch das lernen wollen. Du findest es nicht mehr. Es ist nicht mehr, wie das war. Die Kultur ist nicht mehr das, was es war. Da geht doch der Mensch dahin, schmeißt was hin und sagt, das ist Kunst. Picasso. Kunst. Das musst du jetzt interpretieren. Die Arbeit ist nicht mehr das, was es einmal war. Nichts. Nicht einmal das Sterben. Wenn ich die Sterbekultur von 20, 30 Jahren nehme und die Sterbekultur von heute, dann heißt es schon, bitte in 20 Minuten muss alles vorbei sein. Du kannst nicht einmal richtig Abschied nehmen von deinen Lieben. Und ich weiß, bei uns zu Hause, da waren der Tote zu Hause noch, da haben wir gesehen, der Opa liegt da. Die ganze Familie hat noch ein, zwei, drei Tage Wache gestanden an der Familie. Das Sterben ist heute nicht mehr das. Und das Leben ist auch schon längst nicht mehr das, was es einmal war. Also wenn das Sterben, und wir können an der Sterbekultur, Beerdigungskultur messen, was das Leben überhaupt wert ist hier in der Stadt. Wenn ich im Krematorium stehe und länger als 20 Minuten spreche oder vorne stehe, blinkt schon das rote Licht, kommen Sie langsam zum Schluss. Und dann siehst du schon drüben, dass die Leute sagen, Mensch, findet der Pfarrer heute kein Ende. Und du hast noch nicht einmal angefangen zu beten. Sag mir, was ist heute noch etwas, was früher war? Die Gottesdienste. Weißt du, Leute aus dem Internet, die rufen mich an oder schreiben mir und sagen, ich bin so froh, dass ich noch das alte Evangelium hier bei Ihnen hören kann, den Herrn Jesus hören kann. Die Leute vermissen das. Leute, die in keine Kirche gehen und mit Kirche und Gemeinden, Freikirchen, auch Pfingstgemeinden abgebrochen haben, aber die sagen, ich höre ihre Predigt, das ist noch so genauso wie früher. Aber sag mir, wo hörst du Evangelium heute noch? Wo hörst du das Evangelium heute noch? Aber der Einzige, der übrig bleibt, der sich nicht verändert und bei dem kein Wechsel ist, das ist Gott. Das ist der Herr. Bei ihm ist kein Wechseln und keine Veränderung. Er ist der Einzige, der bleibt. Und die Liebe Gottes ist immer noch dieselbe wie eh und je. Gott liebt den Schlawiner. Gott liebt den Sünder. Gott liebt den Kriminellen. Gott liebt den Aussätzigen. Gott liebt den Ausgestoßenen. Gott liebt den Verkannten. Gott liebt den, der nichts ist. Das ist immer noch derselbe Gott. Ohne dass er guckt, was leistest du. Und die Bibel sagt, die Liebe wird bei vielen erkalten. Und wir sind in der Endzeit hier, wo wir uns drin befinden, lass uns gar nichts vormachen, die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Die Ungerechtigkeit, ich habe gesagt, ja, nichts ist mehr so wie früher, nimmt überhand. Die meisten wissen heute nicht mehr, was echte Liebe ist. Die wissen vielleicht, was Sex ist. Und die denken, man kann alles kaufen. Aber sie haben, ich muss ehrlich sagen, die meisten Leute haben nicht mehr erlebt, was echte Liebe ist. Viele Leute haben nicht einmal erlebt, was echter Glaube ist. Viele haben nicht einmal erlebt, was echte Geistestaufe ist. Die wissen gar nicht mehr, was ist echte Liebe, was ist echter Glaube, was ist echte Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie sind schon lange nicht mehr der Liebe begegnet. nur Lug und Trug und Ausnutzung und Ausbeutung. Niemand, und ich möchte fast sagen, heutzutage, und die nächste Generation wächst auf, das ist, ich bete, oh Gott, hab Gnade mit meinen Enkeln, für die anderen kann ich nicht gerade stehen. Die wachsen in einer Welt aus, meine Tochter hat mir erzählt, weißt du, sie ist im Elternrat, Beirat oder ja, Elternrat von dem Kindergarten, sagt, du wirst nicht glauben, fast alle Kinder sind Scheidungskinder im Kindergarten. Und das ist keine schlechte Gegend, Hamburg. Scheidungskinder. Und da wachsen Leute auf, die keine Liebe, kein Verständnis, nichts bekommen. Und die brauchen gerade Vater, Mutter. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Und die nächste Generation wird noch schlimmer sein als die jetzige. Da wirst du Liebe definieren müssen, zuerst mal eine Definition der Liebe geben müssen. Die Frage zuerst mal für dich selber, du musst nicht beantworten und Finger strecken. Wann wurdest du zum letzten Mal selbstlos von irgendjemand geliebt? Selbstlos. Wann warst du zum letzten Mal so richtig glücklich? Ein Multimilliardär, kein Millionär, Milliardär, wurde einmal gefragt zu seinem 70. oder 75. Geburtstag, also Sie haben ja alles. Sie müssen ja der glücklichste Mensch auf Erden sein. Dann sagen sie denken. Und dann fragt der Reporter, sagen Sie mal, also wie oft oder können Sie definitiv sagen, wie oft Sie glücklich waren? Dann sagt er, wenn ich in meinem Leben von 70, 75 Jahren, wenn ich ehrlich bin, 11 Tage in meinem Leben glücklich war, dann war es viel. Und er kann sich alles leisten, eine Yacht, eigene Diener, alles. Aber glücklich, um zum Glücklichsein brauchst du ganz, ganz, ganz was anderes. Da brauchst du keine Milliarden. Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Die meisten Menschen sind aufgegeben, haben niemand. Sie haben niemanden, wo sie sich hinwenden könnten, wo sie sich ausweinen könnten, dem sie jammern und klagen könnten. Es gibt niemanden, der sich für sie aufopfern würde. Kennst du irgendjemanden, der für dich in den Tod gehen würde? Für dich sterben würde? Und die meisten Menschen, die heute aufwachsen, die wachsen schlimmer auf als die Wilden im Dschungel. Die Wilden haben noch Kultur. Die haben noch Kultur. Die wissen, was Familienverband ist, Familienzusammengehörigkeit ist. Ein Sikh, ein Hindu, hat mir gesagt, wissen Sie, bleiben Sie mit Ihrem Westen draußen. Seitdem der Fernseher hier in unser Land nach Indien gekommen ist, haben wir nur Spaltung, AIDS, Krebs und vieles, vieles andere mehr. Das haben wir alles gar nicht gekannt, bevor nicht Amerikanismus kam. Die Menschen in der Endzeit, 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 2 bis 5. Und das ist diese Generation. Und da kriegst du Angst, wenn du das alles hörst. Und in dieser Welt wachsen wir auf, in dieser Welt leben wir. Das ist unser Wasser, das ist so wie eine Gülle. In dieser Gülle bewegen wir uns. Sie werden selbstsüchtig sein, geldgierig. Ja, das klappt nicht mehr ganz so, aber trotzdem. Prahlerisch und eingebildet sein, 2. Timotheus 3. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen. Ist das heute nicht so in den Medien sogar so Seelenstriptease, was dort abgewickelt und wird, also pfui Teufel, würde ich sagen. Sie werden ihren Eltern nicht mehr gehorchen. Sie werden vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Weder vor Gott noch vor Teufel. Sie werden undankbar, lieblos und unversöhnlich sein. Sie werden verleumderisch, unbeherrscht und gewalttätig sein. Und sie hassen das Gute. Also es war vor 2000 Jahren, was der Mann da geschrieben hat. Und heute ist die Ausgeburt der Hölle da. Und da bekommst du richtig schreckliche Angst, wenn du das alles so liest. Wenn du hörst, was die modernen Wilden alles vollbringen. Wenn du von dieser kommenden Generation hörst, diese gerichtsreifen Generation. Das hat Sodom und Gomorra nicht gewusst. Und ich sage euch eines, der liebe Gott wird sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen müssen, wenn er diese Generation richten muss. Denn die waren noch fein. Und edel im Vergleich zu dieser Generation. Deshalb sagt der Herr, diese Generation, diese gerichtsreife Generation, auch wenn sie dem Untergang geweiht ist, wird nicht vergehen, bis das Maß voll ist. Bis sie das alles erlebt. Aber was ist mit uns? Wir erleben regelrecht diese letzte Generation, wie die Menschen untreu und unzuverlässig werden, aufgeblasen und überheblich. Sie kümmern sich nicht darüber, was Gott Freude macht, was Gott ehrt. Nein, sie suchen nur, was ihre Lust vermehrt. Wie kann ich noch mehr Lust bekommen? Und dann geben sie sich den Anschein, heißt es in der Bibel, aber die wirkliche Kraft der Frömmigkeit verleugnen sie. Diese Generation, die wächst auf ohne Vorbilder. Sie wissen nicht mehr, was Anstand ist. Sie haben keine Ahnung, was Liebe ist, was Geborgenheit ist. Und diese Generation soll eines Tages die Welt leiten, die Welt kontrollieren, beherrschen, andere erziehen. Lehr das mal für deine Urenkel sein. Diese Generation, Gott hab Gnade mit uns, die selbst keine Kinderstube gehabt haben. Und wenn du jetzt unsere Welt anschaust, ich bin dankbar für diese Gemeinde, wir sind ein Herz und eine Seele. Wir sind nette Gotteskinder, wir leben zusammen und wir verstehen uns und so weiter. Aber draußen, die Welt ist wie ein Kühlschrank. Menschen werden eiskalt abgefertigt. Da wird nicht einmal gedankt. Der Murat hat seine Pflicht getan und er kann gehen. Da ist kaum Liebe da und Liebe ist Mangelware, Dankbarkeit ist Mangelware. Du kannst am Boden liegen und da geht man an dir vorbei wie der Levit und der Priester. Da hilft dir niemand. Vor 30, 40 Jahren wird es her sein. Ich bin abends mit meiner Frau, gehe ich spazieren und da schlägt ein Mann eine Frau auf der Straße. Und ich komme und ich will die beiden auseinanderbringen. Ich will also, und die Frau blutet schon. Und der Mann hat einfach ins Gesicht geschlagen und bringt sie auseinander. Und ich halte sie beide auseinander und kommt Polizist vorbei. Lassen Sie die Leute stehen. Das ist Eheleute. Mischen Sie sich nicht im Ehekrach. Ich habe fast mir eine Anzeige eingehandelt. Nur weil ich die zwei auseinanderbringen wollte. Und das ist vor 30, 40 Jahren gewesen. Wo sind wir heute? Du willst Gutes tun und du kannst gar nicht mehr Gutes tun. Ich wollte einer armen, krüppeligen Frau, behinderten Frau, mal Weihnachten, ihr Weihnachtsgeschenke helfen, nach Hause zu kommen. Dann frage ich nur, wahrscheinlich war es die Frage dumm, aber frage, darf ich Ihnen die Taschen abnehmen? Dann schreit sie, Hilfe! Der will mich ausplündern und ausrauben. Hilfe, Hilfe. Das ist sehr... Ich wollte, was ich gelernt habe als Junge, alten Leuten helfen, aufstehen, wenn ein alter Mann oder alte Frau in den Bus kommt und so weiter. Das habe ich alles gelernt und das wollte ich verwirklichen und hier helfen. Das kannst du nicht mehr. Anstand ist nicht mehr gefragt. Zivilcourage ist nicht mehr gefragt. Und deshalb, wir wundern uns, wenn Leute wegschauen, wenn einer zu Tode getreten wird. Verstehst du, wir wundern, was ist mit unseren Leuten los? Wir haben keine Vorbilder mehr, keine Gottesfurcht und keine Furcht vorm Leben. Abgesehen Abtreibung und alles, was noch dazugehört, ist ein anderes Kapitel, was nicht hier hereingehört. Dir läuft niemand mehr nach. Da kann passieren, was da will. Du kannst fragen, was du willst, du kriegst keine vernünftige Antwort, kannst die Finger verbrennen. Niemand will sich unbeliebt machen. Niemand sagt dir die Wahrheit. Eigentlich solltest du dankbar sein für die Wahrheit, aber niemand traut sich mehr, die Wahrheit zu sagen. Den meisten Organisationen ist der Mensch egal. In Alt-Babylon, ich lese alte Schriften vom Gilgamesch-Epos und so, diese Zeit, da heißt es, wenn einer vom Gerüst runterfiel, kam der Nächste. Der Mensch war nur eine Nummer. Und genau das sind wir. Wenn einer wegfällt, ausfällt, aus und so weiter, der Mensch ist ersetzbar. Nur eine Nummer. Der Nächste wird nachgerückt. Das war im alten Babylon beim Turmbau so. Und heute ist genauso. Wir haben Zustände wie im alten Babylon. Der Mensch ist nichts mehr wert. Ich könnte das Trauerlied noch weiter dichten hier und so weiter. Du bist aus den Augen, aus dem Sinn, bei den meisten. Wer denkt da noch groß an dich? Wem bist du noch wichtig? Wem bist du noch wichtig? Du hast geschuftet, gearbeitet, deine Gesundheit der Firma geopfert, verzichtet, die heißen Kartoffeln aus dem Feuer geholt und dann lässt man dich fallen. Das ist der Zustand, in der du lebst, in der wir leben. Und darum haben wir so viele gescheiterte Menschen. Die Welt um dich herum ist lieblos geworden, Bruder, Schwester. Sie ist nicht mehr Gott, nur gottlos, das ist noch schlimmer als gottlos. Lieblos ist ja Hölle. Wo keine Liebe ist, ist Hölle. Da brauchst du gar nicht mehr auf die Hölle warten. Wir erleben die Hölle regelrecht unter uns. In dieser Welt, in dieser Zeit. Also wenn die Leute von der Hölle reden, schlimmer als in einer lieblosen, eiskalten Welt, in der wir uns hier befinden, kann in der Hölle auch nicht schlimmer sein. Die Menschen werden gequält, Tag und Nacht. Das Leben ist manchmal gar nicht mehr auszuhalten. Wenn ich so manche Frau höre in der Seelsorge, was sie hat geschuftet, nur Kinder großgezogen und dann wird durch eine junge Frau ersetzt.
Da ist plötzlich alles wertlos und wenn du 40 bist, bist du schon alter Schrott, altem Eis, gehörst zum alten Eisen. Und was willst du machen, wenn du 50 bist? Was willst du machen, wenn du 60 bist? Was willst du machen mit 80? Wo bist du da? Aber bei Gott ist der Mensch erst, je älter, desto wertvoller, desto reifer. Aber was passiert, wenn du Demenz wirst und Krise und verrückt wirst und so weiter? Was passiert, wenn du nicht mehr leistest und nicht mehr gibst, das, was du geben solltest? Wo kommen wir dahin? Abgeschoben in Sakrotanräume. Da ist alles sauber. Das Leben ohne Liebe ist ein sinnloses Leben. Partnerschaft ohne Liebe ist sinnlos. Kinder in die Welt zu setzen ohne Liebe ist sinnlos. Arbeiten ohne Liebe ist sinnlos. Geben ohne Liebe ist sinnlos. Und was kommt nach der Gottlosigkeit und Lieblosigkeit? Was bleibt uns hier noch übrig? Und deshalb, Kinder Gottes, wir sollten die Liebe Gottes suchen. Wir sind Geliebte Gottes und wir sollten uns dafür halten. Liebe ist, die vergibt. Liebe ist, die alles trägt. Liebe ist, die alles versteht. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 21. Wenn unser Gewissen uns nicht mehr anklagt, also wenn wir reines Gewissen haben, wenn wir wissen, ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott gewollt, ich bin von Gott geplant, ich bin von Gott von Anfang an gewünscht worden, Gott wollte mich haben vor Grundlegung der Welt. Wenn unser Gewissen uns nicht mehr anklagt und selbst wenn unser Gewissen doch noch anklagen würde, Gott ist größer als unser Gewissen. Du hast noch ein Gewissen, Gott sei Dank. Und du spürst noch das Gewissen, dieses irgendetwas in dir, dieses Gewissen. Und dieses Gewissen sagt, horch, aber ist egal. Selbst wenn das Gewissen dich anklagen würde, also Mutti, du hast doch nicht das getan, was du tun solltest. Vater, du hast nicht das gegeben, was du geben solltest. Auch wenn die Leute deine Liebe nicht annehmen und ausschlagen und was auch immer ist, und sie dein Angebot nicht akzeptieren, sie dir nicht danken oder vielleicht auch alles nur so selbstverständlich, ja, du wirst ja dafür bezahlt. Und heute arbeitet man alles gegen Geld. Diakonie ist nicht mehr Diakonie. Weißt du, die Diakonissen früher, die haben aus Liebe zum Heiland gedient. Aber heute sind sie genauso gut wie die Rotkreuzschwestern. Und auch nicht besser. Und nicht schlechter. Aber aus Liebe. Wo wird heutzutage aus Liebe gedient? So selbstverständlich. Auch wenn sie deine Liebe nicht annehmen und dich ausnützen und sogar noch unverschämt werden dabei, dein Gewissen und Gott, Gott ist größer als dein Gewissen. Wenn Gott uns liebt, kann unser Gewissen uns sagen, was es will, kann uns verurteilen und verdammen und sagen, guck mal, so und so und so und du hast ein schlechtes Gewissen, ängstliches Gewissen, aber spielt keine Rolle. Du musst deinem Gewissen nicht Recht geben, sondern du gibst Gott Recht. Gott ist größer als dein Gewissen. Verstehen wir mal das? Gott liebt dich, auch wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Also du warst eine Rabenmutter. Mein Vater, der hat bestimmt sein Bestes gegeben. Was macht mein Vater in seiner Sterbestunde? Der ruft alle 8 Kinder nacheinander zu sich. Und ich weiß, was er mich gefragt hat. Ich weiß nicht, was er die anderen gefragt hat. Aber er sagt, weißt du, ich habe versucht, mein Bestes zu geben, aber ich habe bestimmt irgendwo versagt. Verzeiht mir. Jeder Mensch macht Fehler. Und hat Fehler gemacht. Und selbst der Perfekteste hat Fehler gemacht. Und Gott ist größer als unser Gewissen. Und selbst wenn unser Gewissen hier anklagt, Gott sagt, ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich trotzdem, mach, was du willst. Ich liebe dich trotzdem. Ich habe dich angenommen, du bist geliebt. Und dein Gewissen kann dich verurteilen, kann sagen, was du willst. Du hast nichts zu befürchten, mein Kind. Deshalb sagt der Herr immer wieder, wenn der Herr den Menschen begegnet und wir sind angelegt auf die Begegnung des Herrn mit dem Herrn, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, auf dich wartet kein Gericht mehr. Wir müssen zum Gericht Gottes kommen und ich freue mich, ich will zum Gericht Gottes kommen. Ich warte darauf und ich bestehe darauf, dass ich ins Gericht Gottes komme. Warum? Ich will meine Belohnung. Ich will meinen Zahltag. Ich will mein Ehrenkranz. Ich will meine Krone haben. Deshalb ist für uns das Gericht. Für uns ist das Gericht nicht mehr zur Verdammnis, sondern was kriege ich? Was habe ich verdient? Ist das Gericht für mich heute ist nur noch zu meiner Bewertung da und zu meiner Würdigung da. Auf welchem Stuhl werde ich sitzen? Werde ich vorne oder werde ich ganz hinten irgendwo sitzen? wo ich platziert werde. Darum ist das Gericht notwendig, aber nicht mehr zur Bestrafung. Also das Gewissen ist ausgeschaltet. Das Gewissen ist eine irdische Sache, nur für den Menschen gegeben, der ohne Gott lebt. Und Gott nicht kennt und Gott nicht kennen will. Aber wenn wir nachher bei Gott sind, brauchen wir kein Gewissen mehr. Deshalb ist auch egal, was das Gewissen mir heute oder sagt. Wenn ich geliebt bin von Gott, angenommen bin von Gott, in seine Hände gezeichnet bin, dann wartet auf mich keine Katastrophe. Also du hast nichts zu befürchten, ist mein Thema. Dann wartet für dich nicht Weltuntergang, sondern Weltaufstieg. Dann spricht Gott in deinem Leben recht. Und wer von Gott geliebt wird, der lebt unter einem ganz anderen Vorzeichen. Der lebt unter dem Zeichen der Liebe, der Annahme, der Akzeptanz. Die Liebe Gottes treibt alle Angstdämonen aus. Beste Form von Befreiungsdienst. Die Liebe Gottes treibt alle bösen Geister aus. Die Liebe Gottes treibt alle Schuldgefühle aus. Die Liebe Gottes treibt das ganze schlechte Gewissen aus. Die ganzen Schuldkomplexe. Die Liebe Gottes wirkt befreiend und entlastend. Ich bin geliebt. Ich bin sein Kind. Ich trage seinen Namen. Die Liebe Gottes ist die größte Befreiungsaktion und die größte Teufelsaustreibung. Die Liebe Gottes. Ich bin geliebt. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Weißt du, wenn du das mal begriffen hast, Gott liebt mich, dann hast du nichts mehr in dieser Welt zu befürchten. Wer kann mich, Römer 8, von der Liebe Gottes trennen? Weder hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges oder sonst noch irgendeine andere Kreatur. Nix. Wer kann mich von der Liebe Gottes trennen? Wenn du dich von Gott geliebt weißt, halten sich die Dämonen bei dir gar nicht mehr auf. Die kriegen keine Nahrung mehr. Die verhungern bei dir. Ich bin geliebt. Und weißt du, ich habe eines in meinem Leben gelernt zu sagen, das ist meine Proklamation, ich bin gesegnet. Und ich sage mir immer wieder 100 Mal am Tag, ich bin gesegnet, wenn ich Treppen steige, weißt du, ich bin gesegnet. Jede Stufe ist eine Segenstufe für mich. Ich bin gesegnet. Oder das andere, ich bin von Gott geliebt. Ich bin von Gott geliebt. Wenn ich gehe, wenn ich spazieren gehe, weißt du, ich sag mir, ich suggeriere mir das ein, ich bild mir das ein, ich red mir das ein, ich denk mir das ein, ich bete mir das ein. Ich bin geliebt. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Und weißt du, dann kann egal, selbst wenn du hinkst und stolperst und hinfällst oder was es auch mit dir passiert, ich bin von Gott geliebt. Ich bin von Gott geliebt. Wenn du von Gott geliebt bist, dann heilst du besser. Geliebte Menschen heilen besser, wenn die Liebe erleben. Da hält sich die Krankheit nicht auf, kein Krankheitsgeist. Die Wunden schließen sich viel, viel besser, wenn du weißt, ich bin geliebt. Die Verletzungen, die haben keine Macht an dir, wenn du weißt, ich bin geliebt. Also, weißt du, für mich war es so schön, wenn ich manchmal irgendwo in der Schule von meinen Kameraden, jeder hat auch seine Spezies da, und wenn ich so von meinen Kameraden gehänselt wurde, jeder wird mal irgendwo mal eine Dummheit hat er gemacht und so weiter und schief angeguckt, und dann kam ich nach Hause und dann war es so toll für mich, dann hat mein Vater auf die Schulter geguckt, ach komm, plärr doch nicht, Junge, du bist ein Mann und es geht alles vorüber, denk noch, nimm das alles nicht so ernst und so weiter, ich bin dein Vater, ich mag dich und wenn die dich nicht mögen, wir mögen dich. Und das ist so was Wichtiges zu wissen, wenn die Welt mich nicht mag, meine Familie mag mich. Und das ist meine Familie, die Familie Gottes, der Leib Jesu Christi, die Gemeinde Jesu mag mich. Gott mag dich. Und wenn du das weißt, wir mögen dich. Und so dieser, weißt du, die Welt kann dich ausschließen, kann dich diskriminieren, dich verletzen. Aber wenn deine Familie hinter dir steht, das ist unbezahlbar. Und die Familie Gottes, die Familie Jesu, sollte zusammenstehen. Und Geschwister, in der Bibel heißt es, weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Wir als Familie Gottes, wir müssen lernen, die Liebe Gottes auszuleben. Wenn du merkst, da jemand, der hängt runter und kann die Augen nicht aufmachen, klopft mal auf die Schulter, sei mal Vater, mal Mutter für die Leute. Ermutige, und wir sind dazu zur Ermutigung. Und wenn die Bibel von Ermahnung spricht, dann meint es nicht mit dem Zeigefinger, du mein Lieber, pass auf, also was ich dir sage. Ermutigung und Ermahnung, das ist das gleiche Wort in der Bibel. Du musst jemand so unter die Flügel greifen und unter die Arme greifen und sagen, komm, steh auf jetzt. Jetzt gehen wir heute mal spazieren. Raff dich auf. Es geht alles vorüber. Wir sind zur Ermutigung voneinander da. Du wirst geliebt. Heute brauchst du Ermutigung, morgen braucht der andere von dir Ermutigung. Und so helfen wir uns gegenseitig. Weißt du, im geistlichen Leben, wir schaukeln uns einander hoch. Und das ist geistliches Leben. Wir schaukeln uns einander hoch. Der eine ist jetzt hingefallen, der hilft ihm. Nächstes Mal fällst du hin, hilft er dir wieder. So, und wir müssen lernen, uns einander hochzuschaukeln. Jetzt ist unsere Gemeinde da. Die Gemeinde ist deshalb so ein Stück Oase, Paradies in dieser Welt. Es muss entdeckt werden. Die meisten Leute haben es nicht entdeckt. Die denken, das ist nur Organisation. Da singen sie groß Halleluja, großer Gott, wir loben dich. Und mehr nicht. Nein, es ist Familienbetrieb. Es ist Familiengemeinschaft. Es ist eine Arbeitsgemeinschaft. Es ist eine Leidensgemeinschaft. Wenn einer leidet, leiden alle. Und wenn einer freut sich, oh, da freuen sich alle. Die sind nicht neidisch. Guck mal, warum ist der gesegnet worden? Warum bin ich nicht gesegnet worden? Und du wirst eine Katastrophe in deiner Familie erleben, wenn du in der Familie bist. Ich war, solange ich zu Hause war, so ein Christ für mich allein, so habe ich so viel Wunder und so viel Zeichen und so viel Gebetserhörungen erlebt und so viel Führungen Gottes erlebt. Also wenn ich da, ich hätte Bücher schreiben können. Komme ich auf die Bibelschule, bin wie im Kloster, alles in fromm, bin weg von der Welt. Und was passiert? Ich erlebe nichts mehr mit Gott. Nach einem halben Jahr habe ich gedacht, Mensch, du bist abgefallen. Du erlebst nichts mehr von Gott. Und ich war fast verzweifelt und habe mit mir beten lassen, weil ich nichts mehr mit Gott erlebe. Aber ich habe etwas rausgekriegt. Wir als Gruppe haben gemeinsam Gebetserhörungen erlebt. Da war doch der Michael, der hat kein Geld gehabt aus Ghana. Wir haben miteinander gebetet und plötzlich kriegt er einen Brief aus Westdeutschland mit 20 D-Mark, damit er wieder Zahnpasta kaufen kann. Also das hat er erlebt. Und so haben miteinander, füreinander gebetet und wir haben miteinander Zeichen und Wunder erlebt. Und deshalb ist die Gemeinde dazu da. Wenn du in der Gemeinde kommst, da hört die Zeit der Wunder und Zeichen auf, weil wir alle gemeinsam was erleben. Da wirst du krank, da wird halt für dich jetzt gerade gebetet. Aber es ist gar nicht dramatisch genommen, dass man für dich gebetet hat. Du bist geheilt worden. Gott hat dir geholfen. Nächstes Mal ist jemand anders. Und wir dramatisieren die Sache nicht, sondern wir erleben die Führung und die Hilfe Gottes miteinander. Nicht mehr einander, sondern miteinander. So, das ist das Wichtige, dass die Liebe Gottes da ist. Die hält dein Leben auf. Wenn die Liebe Gottes da ist, dann wird es hell in dir. Dann hast du plötzlich ein anderes Verständnis, ein anderes Lebensgefühl. Die Liebe Gottes ist es, was deinem Leben eine andere Basis gibt. Plötzlich verstehst du den anderen, weil es ja dir ähnlich mal gegangen ist, wie dem anderen jetzt gerade geht. 1. Johannes 2, Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, der lebt wirklich im Licht, heißt es hier. Also du sollst dich nicht fürchten. Wer seinen Bruder liebt, der lebt im Licht. Du kannst nur lieben, wenn du zuerst einmal selbst geliebt wurdest. Wenn du selbst wirkliche Liebe erlebt hast. Wenn du selbst die Gottesliebe entdeckt hast und von der Gottesliebe erfüllt wurdest. Erst wenn dir gegeben worden ist, kannst du wieder geben. Du kannst nichts geben, solange du nichts hast. Also zuerst mal lass dich von Gott beschenken heute Abend. Werde reich in Gott, sodass du auch etwas geben kannst. Du glühst und brennst im Herrn. Du kannst nur das weitergeben, was du gelernt, was du empfangen, was du erlebt hast, was dir gegeben worden ist. 1. Johannes 4, Vers 16. Wir jedenfalls wissen ganz sicher, dass Gott uns liebt. Wir aber wissen ganz sicher, und das ist die Sache, weißt du ganz sicher, dass Gott dich, dass Gott uns liebt? Am Sonntag werde ich habe eine ganz interessante Predigt für Sonntag früh. Es geht in diese Richtung. Gott ist hier. Warum Gott hier ist, wieso Gott hier ist und so weiter. Ein paar Gedanken habe ich selbst nicht mal gedacht. Die habe ich jetzt erst in der Vorbereitung von Gott bekommen. Ganz neue, tolle Gedanken, warum Gott uns liebt. Und wieso uns, ausgerechnet uns, dich und mich liebt. Was hast du getan? Hast du blaues Blut? Stammst du vom David ab? Oder vom Abraham oder was weiß ich von wem? Wir jedenfalls wissen ganz sicher, dass Gott uns liebt. Mehr kannst du nicht begreifen, fassen, ergründen. Mehr kann dir nicht gegeben werden. Und diese Gegenwart Gottes in dir, dieses Geliebtwerden, treibt dir die Furcht aus, gibt dir Gewissheit des ewigen Lebens. Ich bin sicher in Gottes Armen. Ich habe eine Gottesbeziehung, ich habe einen Gottesbezug. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Zu wissen, Gott mag mich. Gott hat mich anerkannt. Weißt du, wenn du weißt, dass Gott dich kennt und Gott dich schätzt und Gott dich liebt und du wertvoll bist in den Augen Gottes, dann brauchst du nicht, ob der dich anerkennt oder der dich nicht anerkennt. Pff, ist mir Schnuppe. Was der von dir und von mir denkt, ist vollkommen egal. Sobald ich weiß, dass mein Gott mich liebt und mich kennt und mich wertvoll achtet und mich als was Besonderes erwählt hat, dann brauche ich doch von den Lumpen da irgendwo keine Anerkennung. Von diesen Autoritäten und Mächten und Fürsten und Presse und Medien. Ich kenne Leute, da gibt es so Freimaurerorganisationen, die zahlen 1 Euro, wenn ihr Name in der Zeitung steht. Und die achten darauf, dass ihr Name recht viel und recht oft vorkommt. In der Presse. Weißt du, denen geht es um Anerkennung. Weißt du, wenn du bei Gott anerkannt bist, dann weiß das gesamte Universum, wer du wirklich bist. Weiß das gesamte Universum, weiß der Gabriel und Michael und Raphael und die ganzen Heiligen, die wissen, wer du bist, wenn du von Gott anerkannt bist. Und diese Anerkennung ist wichtiger als die Anerkennung bei Menschen. Die Liebe Gottes. Das ist eine Sache der Beziehung, diese Liebe Gottes. Furcht ist das Gegenstück vom Glauben. Wenn du einmal Gott vertraust, dieses Liebesband geknüpft ist, von Gott anerkannt ist, und man kann sagen, ich kann mich auf meinen Gott verlassen, dann ist mir alles egal. Dann muss ich mich nicht fürchten. Wenn du aber einem nicht mehr vertraust, wenn du einem nur misstraust, ich sag dir, dann fürchtest du dich, mit ihm Geschäfte zu machen, da denkst du immer, der hat was im Hinterkopf. Der ist nicht koscher. Dann hast du Angst, ihm was anzuvertrauen. Da hast du sogar Angst, bei ihm mitzufahren. Da hast du sogar Angst, aus seinem Kochtopf zu essen. Wer weiß, vielleicht ist vergiftet. Der will mich nur auf die Seite schaffen, um an mein Erbe zu kommen. Da verstehst du, traust du nicht einmal mehr aus dem Haus, wenn du einem nicht mehr vertraust. Und du kannst heute kaum jemandem vertrauen. Aber ich sag dir ein Geheimnis, wenn du Gott vertraust, dann, wenn du was Giftiges trinkst, wirst du dir nicht schaden. Wenn du Gott vertraust, dann redest du in einer anderen Sprache, dann lebst du anders, dann gehst du anders, dann benimmst du dich anders, dann reagierst du anders. Ja, bist ein furchtlos. Der Gott vertraut, der lebt anders. Der Vater von Pavel Ignatow, da kam die Polizei in Bulgarien und wollte den Vater mitnehmen, aber dann sagt der Offizier, von wegen das mitnehmen, wir erledigen das hier im Wohnzimmer und zieht seinen Revolver raus und setzt an die Schläfe und so weiter. Sagen Sie Ihrem Gott ab oder nicht? Werden Sie weiter predigen oder nicht? Und hält den Revolver an die Schläfe. Dann sagt der Vater von Pavel Ignatow, drücken Sie bitte ab den Revolver. Sie können mir keinen besseren Dienst erweisen, als abzudrücken. Und dann sagt er, wieso denn? Dann bin ich sofort zu Hause bei meinem Vater. Dann sagte er, diese Freude werde ich Ihnen nicht machen. Eingesteckt und zitternd nach Hause gegangen. Unerledigt nach Hause gegangen. Weißt du, wenn du den Tod nicht mehr fürchtest, und das ist das Schlimmste, die Welt wurde nur von Menschen erobert und verändert und auf den Kopf gestellt und verdreht und zerstört von Menschen, die sich nicht vor dem Tod gefürchtet haben. Denen Tod egal war. Und der letzte Feind, der besiegt wird, ist für uns der Tod. Und das sind wir gefordert. Der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Und die Liebe Gottes treibt die Todesfurcht aus. Die Todesfurcht aus. Nicht nur irgendeine Furcht, sondern die Todesfurcht. Aber wenn du jemand nicht traust und fürchtest und so weiter, dann meidest du diesen Menschen. Und da kommen zu viele andere Probleme. Wenn du einem nicht mehr vertrauen kannst, dann kannst du nicht mal sicher schlafen. Weißt du, ich kenne Leute, hast du schon mal 10.000 Euro jemand überbracht, so nachts, abends im Dunkeln? Verstehst du, von einem, ja, versuch mal 10.000 Euro in der Tasche und lauf durch Kreuzberg. Brauchst gar nicht, reicht schon durch Wedding. So ein paar Seitenstraßen, ein paar dunkle Seitenstraßen. Du, da klopft dir das Herz. Und du siehst, Geld macht sicher von wegen, Geld macht unsicher. Geld bringt Angst. Und so viele Reiche, die schlafen nicht ohne Revolver unterm Kopfkissen, ohne Sicherungsanlagen und dergleichen. Aber weißt du, das Kind Gottes, das hat eigentlich vielleicht gar nichts. Aber es hat einen Vater und sagt, oh Halleluja, Vati, ich freue mich auf dich und ich werde dich bald sehen. Wohl dir, wenn du Gott hast. Wohl dir, wenn man dir deinen Gott dir nicht nehmen kann, wenn man dir deinen Gott nicht aussehen kann und so weiter. Und da kommen Leute und die wollen beweisen, es gibt keinen Gott. Zum Dr. Billy Graham kam einmal auch ein Atheist und sagte, hören Sie jetzt so einen Quatsch da, was Sie da erzählen. Gott lebt, Gott existiert und Gott ist heute noch reell und so weiter. Das ist Unsinn, was Sie alles erzählen. Gott ist tot. Dann sagte er, wie bitte? Habe ich noch nie gelesen, noch nie gehört. Ich habe heute Morgen noch mit ihm gesprochen. Und er soll schon tot sein. Weißt du, wenn du mit Gott gesprochen hast, dann können die Quatschköpfe kommen und erzählen, was sie wollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deinen Gott kennst, dass du eine Beziehung zu ihm hast. Und dann können die erzählen, was die wollen. Jesus sagt, fürchtet euch nicht, in der Welt habt ihr Angst. Ich nehme euch die Furcht. Und ich werde euch nicht schaden. Ich werde euch nicht vergiften. Ich werde euch nicht ruinieren. Ich werde euch nicht hintergehen. Ich werde euch nicht versklaven. Ich werde euch nicht unnötige Lasten aufbürden. Fürchtet euch nicht. Nehmt auf euch mein Joch und meine Last. Ich bedrohe euch nicht. Ich entmündige euch nicht. Die Welt entmündigt uns, macht uns fertig zur Schnecke. Versklavt uns in der Ziegelproduktion der Ägypter. Es ist so wichtig, dass du erlöst bist. Die Liebe Gottes erlebt hast. Und angstfrei lebst. Und es gibt eine angstfreie Zone. Das ist Jesus Christus und die Gemeinde Jesu. Und die sollte sein, und ich arbeite hier in dieser Gemeinde konsequent als eine angstfreie Zone, wo du lachen und weinen kannst, wo du sein kannst, wo du dich nicht schämen musst. Und wir lieben dich trotzdem, auch wenn du mal ein bisschen komisch bist. Ich habe mal eine Schwester gehabt, die hat Buße gekriegt. Und die war schön angemalt, so schön, weißt du. Und dann hat sie geweint. Glücklicherweise, sie hat keinen Spiegel gehabt. Und dann war sie schwarz und blau und lila. Und weißt du, das ganze Make-up ist so schön abgegangen. Auf seine Schwester, du siehst toll aus. Und wir haben sie lieb gehabt. Die Liebe Gottes ist, was uns verbindet, was uns zusammenhält. Und ich möchte eine Gemeinde haben, die durch dick und dünn geht. Furchtlos. Wir gehen einer Zeit entgegen, wo die Liebe erkalten wird. Und nur der, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, lebt furchtlos, überdauert und übersteht alles. Nur der, der wirklich den Heiligen Geist hat. Und die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in eure Herzen. In Hebräer 12, 28, nun das bleibt unverändert, was nicht erschüttert werden kann. Und da gibt es nur etwas, und das ist nur der Herr Jesus Christus, nur Gott kann nicht erschüttert werden. Wir haben eine Heimat bekommen, die im Himmel ist, die kann uns nicht mehr genommen werden. Das kann nicht mehr erschüttert werden. Du kannst furchtlos werden, wenn du weißt, ich habe eine Heimat dort in der Höhe. Gott und das, was er mir versprochen hat, sein Wort kann nicht erschüttert werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, unerschütterlich. Das ist deine Chance hier. Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und seit 2000 Jahren gibt es die Gemeinde. Seit 2000 Jahren leben Christen und die halten zusammen. Und wenn du die Christenheit anguckst, querfeldein durch alle Kirchen, Religionen, Denominationen und so weiter, die Christen sind Christen geblieben bis heute und sie haben ihren Glauben gelebt. Oben da, dieses bisschen der Organisation, kannst du vergessen, aber im Untergrund, die Gemeinde Jesu war immer eine Untergrundgemeinde. Egal, ob es Staatskirche war oder Humanismus herrschte, was es auch herrschte oder gar Heidentum herrschte, die Gemeinde Jesu war immer eine Untergrundgemeinde und die war bereit sogar in den Tod zu gehen. Und das Erstaunliche war, was die alten Römer faszinierte und sagte, es ist nicht möglich, die gehen singend in den Tod und die warten, Löwe, komm her und friss mich. Und das konnten sie nicht verstehen, wie kann ein Mensch so sein, wenn du Gott in dir hast und weißt, auf mich wartet der Himmel und nicht der Löwe. Das Unveränderliche, das bleibt. Es bleibt unverändert, was nicht erschüttert werden kann. Die Pforten der Hölle können meine Gemeinde nicht überwältigen. Jesus sagt hier, ich habe für euch gebetet, Johannes 17, dass euer Glaube nicht aufhört, dass ihr nicht liegen bleibt, dass ihr das Ziel erreicht, dass ihr den Weg vollendet. Ich habe für euch gebetet. Der Herr betet für dich heute und für mich. Ich muss gar keine Angst haben. Wenn für mich niemand betet, meine Mutter nicht mehr betet, die kann auch nicht mehr beten, und kein Bruder, keine Schwester, kein, Gebetspartner gebetet, aber ich weiß, mein Jesus hat für mich gebetet und betet immer noch für mich, dass mein Glaube nicht aufhört. Manchmal hänge ich manchmal auch so dran und sage, oh Heiland, schaffe ich es nicht. Ja, für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, für Petrus damals besonders, aber was er für Petrus hat, für dich. Und in meiner Bibel heißt es, und er liebte die Seinen bis zum Schluss. Das ist, was mich hält. Das ist, was mir Basis gibt zum Weitermachen. Gott liebt mich, auch wenn keiner mich mehr liebt und alle mich hassen und alle mich meiden und verlassen. Gott wende sich von dir und von mir nicht ab, Bruder, Schwester. Auch wenn du manchmal so den Eindruck hast. Der Teufel versucht dir das einzusuggerieren. Und selbst wenn Vater und Mutter dich verlassen, deine Geschwister, und selbst wenn du alt und grau geworden bist, Gott sagt, ich bin immer noch derselbe und ich bleibe bei dir. Unveränderlich. Gott bleibt bei dir, auch wenn alle von dir gegangen sind. Gott beschäftigt sich mit dir. Selbst wenn niemand mehr mit dir was zu tun haben will. Selbst dann hat er noch Arbeit mit dir und beschäftigt sich mit dir, für dich. Und tut was für dich. Und kommt und sagt, was kann ich für dich tun, Johannes? Selbst da bist du noch für ihn sehr wertvoll. Auch wenn du nichts mehr erledigen kannst und ins Bett machst und gewickelt werden musst. Selbst da bist du für Gott noch wertvoll. Du sagst, ja, mein Gott, ja, du bist für Gott wertvoll, selbst wenn du noch gewickelt werden musst und gefüttert werden musst. Und du glaubst gar nicht. Also für mich waren sehr schöne Stunden manchmal, wenn ich so Leute ging, die konnten kein Wort mehr sprechen, aber ich habe den Kelch hingehalten oder ein Krümelbrot und wussten, ich kann es schlucken, kann er nicht schlucken, aber einfach den Mund aufgemacht und den Mund gesteckt und den gedient. Aber das war noch so die letzte Wegbegleitung für diese Person sein. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Letzte Wegbegleitung zu sein. Und selbst da ist der Mensch würdevoll, wertvoll. Und du glaubst gar nicht, der kriegt alles mit. Der kriegt alles mit. Verliere nicht den Glauben an die Liebe Gottes. Gott wird eines Tages, so steht es in meiner Bibel, alle unsere Tränen von unseren Augen abwischen. Dann kommst du in die Ewigkeit verheult, verfärbt. So wie diese liebe Schwester, ich habe mehrere solche schon gehabt inzwischen und so weiter. Du kommst in der Ewigkeit und der Herr wird dich zuerst mal so richtig desinfizieren und sagen, mein Kind, ist okay. Deine Seele ist mir wertvoll. Du bist mir wertvoller als Gold und Silber, als alle Schätze dieser Welt. Gott liebt dich in kritischen Zeiten, schwierigen Zeiten. Seine Liebe hat er am Kreuz bewiesen. Wenn du heute noch einen Beweis der Liebe Gottes brauchst, ist unnötig eigentlich. Hier am Kreuz hat er alles bewiesen. Er hat sich zu dir und mir bekannt. Am Kreuz von Golgatha hat er gesagt, ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich mag dich. Golgatha sollte eigentlich für uns ausreichend sein. Dieses Bekenntnis zu uns. Ich bin für dich. Wenn du zurückschaust, dann schau lieber auf Golgatha als auf deine Probleme, auf das, was du nicht erreicht hast und was du nicht geschafft hast. Die Liebe Gottes ist zeitlos und grenzenlos und ist die beste Medizin, die Liebe Gottes. Vertreibt jede Furcht und du musst dich nicht mehr fürchten, wenn du zurückschaust. Golgatha, ah ja, aha, Golgatha, das ist meine Antwort. Das ist meine Lösung, Golgatha. Dort starb er für mich. Dort definiert er selbst, was Liebe ist. Gott ist Liebe. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und diese Liebe trägt mich überall hin. Diese Liebe gibt mir alles, was ich brauche. Deshalb ist es am Kreuz, die Wahrheit wird dort offenbart. Ich bin für dich. Es gibt, Johannes 15, Vers 13, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt, hat Jesus beim letzten Abendmahl gesagt. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und jetzt gehe ich noch ein Stückchen weiter. Als Jesus sein Leben dort auf Golgatha hingab, da warst du nicht sein Freund, ich auch nicht. Es waren wir alles noch alte Germanen, haben den Wotan und Freier und was weiß ich angebetet und irgendwelche anderen Götzen angebetet. Da waren wir Feinde des Kreuzes und er hat seine Liebe nicht nur für seine Freunde, das wären die Juden gewesen damals, nein, er hat für seine Feinde, für dich und mich, für die Sünder sein Leben gegeben. Sie ist zu uns bekannt. Und das soll er die Furcht wegnehmen und sagen: Gott, ich habe keine Angst mehr. Du hast die größte mögliche Liebe mir gegenüber erwiesen und gezeigt und du sagst mir, ich liebe dich. Kolosser Kapitel 3, Vers 12. Ihr seid von Gott geliebt. Oh, fühlst du dich nicht gut? Ihr seid von Gott geliebt. Seid seine auserwählten Heiligen. Wow, die in Kolossea. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, mit Demut, mit Milde, mit Geduld. Predigt für sich selbst, aber ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Lebt in der Vergebung weiter. Ihr seid von Gott geliebt. Euch ist von Gott aus alles vergeben. Also wenn du noch mit einem schlechten Gewissen rumläufst, bist du selber schuld. Kann man dir nicht helfen. Denn du bist ein Egoist, du gibst diese alte Schuld nicht, sondern bekleidet euch, heißt es hier, mit diesen Dingen. Du musst dich vor nichts mehr fürchten. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Mit ewiger Liebe, Psalm 89, 34. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, sagt Gott. Mit ewiger Liebe. Gott liebt uns auf ewig und deshalb brauchst du keine Angst haben. Der Heilige Geist, der heute Abend bei dir und in mir und bei uns ist und in uns ist, der Heilige Geist bleibt bei uns ewiglich. Ach, Halleluja, der bleibt ewiglich. Was brauchst du noch mehr? Du hast einen ewigen Liebhaber, deinen Gott. Dein Mann, deine Frau, die sind nur vorübergehend, bis dass der Tod euch scheidet. Dann ist vorbei. Aber die Liebe Gottes ist ewiglich. Und den ersten, den du drüben siehst, ist Jesus. Und er wird für immer bei dir bleiben. Der Heilige Geist wird immer bei dir bleiben. Und du wirst dich nicht mehr fürchten müssen. Nur da bist du gefeit, all den Erschütterungen des Lebens, allen Veränderungen, aller Verzweiflungen. Nur so kannst du alles verkraften, wenn du weißt, ich bin geliebt mit einer ewigen Liebe. Nicht nur einer zeitlichen Liebe, einer vergänglichen Liebe, einer menschlichen Liebe, sondern mit der ewigen Liebe Gottes. Und Gott setzt alles für mich in Aktion und in Bewegung deshalb. Wir müssen noch einen Teil meiner Predigt noch ein Stückchen anhängen. Jemand hat zu Gott gebetet, es war eine Nonne, hat den Herrn sehr lieb gehabt und zu dieser Nonne sagte der Herr, ich habe dich nicht zum Spaß geliebt. Also der Herr hat zu dieser Nonne im Gebet durch den Heiligen Geist geredet, ich habe dich nicht zum Spaß geliebt und dich zum Spaß herausgeliebt. Versteh mal, was der Heilige Geist dieser Schwester sagen wollte, ich habe dich nicht zum Spaß geliebt. Gott hat dich und mich herausgeliebt mit einer ganz bestimmten Absicht. Mit einem ganz bestimmten Plan. Ich habe dich nicht zum Spaß geliebt. Als ich das von der Nonne gehört habe, ein altes Buch, habe ich nur so Zeile gelesen, aber es hat mich so berührt, ich habe dich nicht zum Spaß geliebt. Und wir denken also, Gott hat nichts anderes zu tun gehabt, als jetzt mich da für mich dann seinen Sohn zu geben und zu opfern und sterben zu lassen. Nein, er hat mich nicht zum Spaß geliebt, sondern mit ganz klarer Absicht, dass wir sein Werk fortsetzen hier, und zwar furchtlos, unerschrocken, mutig und tapfer, und dass wir uns nicht fürchten. Wir sind nicht zum Spaß geliebt worden. Gott spielt nicht damit, sondern Gott hat eine ganz klare Absicht mit seiner Liebe, mit dir und mit mir. Und Römer 8, niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Römer 8, 37 bis 39. Weder Trübsal noch Todesangst, nicht zum Spaß, sondern dass du durchkommst, dass du überlebst, dass du andere noch mitziehst, dass du noch ein Helfer für viele, 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 viele Menschen bist und den guten Kampf des Glaubens kämpfst. Die Liebe Gottes ist eine haltende und bewahrende Liebe. Also weder Hunger noch Nacktheit noch Gefahr noch Schwert. Nichts kann mich trennen von der unendlichen Liebe Gottes. Du bist nicht zum Spaß geliebt worden, nur, oh ja, nein, sondern dass du durchkommst. Und dann sagt Paulus mit freudiger Sicherheit, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe, der Tiefe oder der irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und dann, du bist nicht zum Spaß geliebt worden. Und dann heißt es doch, durch das alles überwinden wir alles und weit mehr sogar. Durch den, der uns geliebt hat. Du bist nicht zum Spaß geliebt worden, sondern du bist geliebt worden, dass du ein Überwinder bist. Und durch den überwinden wir weit. Du überwindest die Furcht. bist kühn und mutig und entschlossen, besonnen und überlegt, furchtlos. Du wirst von Gott so weit geliebt, dass du alles unter Kontrolle hast, deine Gefühle, deine Träume, deine Gesundheit, deine Gaben, deine Gedanken und so weiter, alles. Und Gott sagt zu allem, und das muss ich noch zum Schluss sagen, Gott hat dich nicht zum Spaß geliebt, sondern er hat ein sehr großes Interesse an dir. Er mag dich. Und jetzt halte ich fest, was Gott mir beim Beten gezeigt hat. Er mag deine Worte. Gott liebt, wenn du schnatterst, wenn du redest. Er freut sich, wenn seine Kinder sich unterhalten und plaudern und Spaß haben. Er freut sich, wenn du versuchst, etwas zu formulieren unter der Salbung des Heiligen Geistes. Der freut sich. Du musst doch jetzt nicht sagen, wird es richtig sein? Deine Taten werden von Gott geliebt. Deine Arbeit wird von Gott geliebt. Er freut sich. Er sagt, guck mal, das hast du gemacht. Johannes, das hätte dir nicht zugetraut. Und nicht zum Spaß, sondern er freut sich, wenn du so Sandburg machst. Und Papa, guck mal, das habe ich gemacht. Gott freut sich, wenn du kreativ bist. Er freut sich. Er hat deinen Besitz geliebt. Der Teufel will dir alles wegnehmen, aber Gott hat deinen Besitz geliebt. Dein Haus, dein Hof, der hat alles geliebt und sagt, dein Haus soll gerettet werden. Dein Auto soll gerettet werden. Alles, was dir, das soll nicht einmal eine Klaue zurückbleiben, nicht einmal die alten Reifen, würden wir heute übersetzen. Da soll nichts mehr zurückbleiben. Da ist alles von Gott geliebt. Alles, was du besitzt, das gehört Gott. Überleg einmal, das ist die Liebe Gottes. Alles gehört ihm und er liebt diese Dinge. Ist begeistert von diesen Dingen. Und Gott sagt also, ich freue mich, wenn du mit deinem Porsche, mit deinem Mercedes zu mir kommst, vorgefahren im neuen Jerusalem, gibt es genug Parkplätze. Das glaubst du gar nicht. Weißt du, du stellst den Himmel nur so wie ein Krankenhaus vor. Nein, nein, der Himmel ist viel mehr. Wisse, deine Erkenntnis ist von Gott geliebt. Du bist ein Liebling Gottes. Fürchte dich nicht. Du musst dich nicht fürchten. Angst ist für mich nichts anderes wie ein Kuckucksei vom Teufel. Das ist Angst für mich. Weißt du, Gott liebt dich. Wenn du in Gott bleibst, dann bist du geborgen für Zeit und Ewigkeit. Dann ist egal, was passiert und wo es hinkommt und was nicht passiert und so weiter. Denn dein Herz ist der Thronsitz des Vaters. Gott liebt dich. Und das muss ich nicht fürchten. Wenn der Herr hier drin regiert, wenn der Herr das Zentrum, die Mitte deines Lebens ist, dann brauchst du dich vor gar nicht mehr genieren. Das Erste, was der Mensch war, sie genieren, sie sind nackt, sie haben nichts. Das war, was der Mensch war. Wenn du Christus in dir hast, dann musst du dich vor gar nichts mehr genieren. Dann weißt du, Gott hat mich ja so geschaffen. Der war ja dabei, als er mich so formte. Wir sind ja seine Hände Werk, wunderbar gemacht und zubereitet. Dann hast du keine Hemmungen mehr vor gar nichts mehr. Wenn du in Gott bist, dann genierst du dich gar nicht mehr. Dann lebst du ungeniert. Noch ganz schnell, bleib in deinem Herzen rein. Das ist mir ganz wichtig noch. Wenn der Heilige Geist in deinem Herzen regiert, dann hast du die Aufmerksamkeit Jesu über dein Leben. Und dann sagt er, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, was es auch immer passiert. Denn der Feind will nur stehlen, will nur rauben, gibt der Furcht keinen Raum, gibt dem Argen keinen Raum. Schau nur auf den Herrn und dann bist du furchtlos. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen, lass uns Gott sagen, was uns bewegt heute Abend. Und da, wo du Furcht hast, wo du bedrückt bist, wo du bekümmert bist, wo du sagst, ich blick nicht durch, schau auf Jesus. Was würde Jesus tun? Wie würde Jesus sich verhalten? Wie würde er hier reagieren? Wie würde er hier stehen. Und ich bin überzeugt, Jesus würde zwischendurch, mitten durch sie hindurchgehen. Jesus würde da gar nicht so auf die Nazarener gucken. Jesus würde da gar nicht so sich da von den Leuten manipulieren lassen. Jesus würde seinen Weg schnurstracks gehen. Wenn du mit Gott bist, gehst du deinen Weg schnurstracks. Dann weißt du, wo der Eingang und wo der Ausgang ist. Und du verlässt dich auf den Herrn und fürchtest dich nicht. Wenn du weißt, ich bin ein Kind Gottes, mein Name steht im Buch des Lebens und das ist das höchste der Gefühle, was ein Mensch je bekommen kann. Mein Name steht im Buch des Lebens. Nicht wie viele Teufel mir untertan sind und wie viele Kranke ich heile und wie viel Zeichen und Wunder ich wirke, das spielt keine Rolle. Mein Name steht dort. Dann kann hier alles verbrennen, dann kann alles in Schutt liegen. Ich habe noch ein Duplikat, das Original ist bei Gott. Mein Name steht bei Gott. Und Gott kennt mich beim Namen. Und dann wird es eines Tages die Seinen rufen und ich muss mich nicht fürchten. Ja, hat Gott mich vergessen. Selbst wenn die Leute mir keinen Grabstein geben würden und mein Name nirgendwo eingetragen ist, mein Name ist oben bei Gott eingetragen. Gott kennt mich mit Namen. Deshalb, ich brauche hier unten gar keinen Namen. Gott kennt mich bei meinem Namen und er wird mich rufen bei meinem Namen. Halleluja. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gott dich kennt. Und dann kannst du furchtlos leben, dann kann dir alles egal sein. Kinder Gottes sind, die Welt versteht es nicht und sagt, ja, weißt du, die leben so blind in den Tag hinein. Ja, ich lebe blind in den Tag, weil ich weiß, meine Tage sind von Gott gezählt. Meine Zeit liegt in seinen Händen. Und mein Leben ist von ihm geplant. Und deshalb lebe ich nicht nach diesem System, weißt du, nach dem Kalender oder was weiß ich, nach irgendwelchem Zeitplaner. Ich lebe nach dem Plan des Heiligen Geistes. Und ich versuche mit dem Rhythmus des Heiligen Geistes, weißt du, zusammen zu harmonisieren, zusammen zu gehen, im Gleichschritt mit Gott zu gehen. Das ist das Geheimnis. Und wenn du das gehst, dann ist alles egal. Menschen, die sich einen Namen machen wollen, deren Namen wird in Sand vergehen, in Schutt und Asche. Denk an die Babylonier. Und denk an Vater Abraham. Bin nicht mehr dazugekommen zum Abraham. Das mache ich nächste Woche irgendwann oder übernächste Woche. Aber Abraham wollte sich keinen Namen machen. Er hat Gott geehrt, hat Gott die Ehre gegeben, hat Gott geliebt. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, dass heute die Juden sich streiten, das ist unser Abraham. Christen sagen, nein, das ist unser Abraham. Und die Moslems sagen, nein, das ist unser Abraham. Und jeder sagt, das ist unser Abraham. Weil alle drei monotheistischen Religionen, die verehren Abraham. Und Gott hat